Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir als Innovationseinheiten beschäftigen uns ja oft mit Themen, die für Finanzdienstleister in der Zukunft interessant werden können. Heute wollen wir über etwas sprechen, was vor allem in der jüngeren Generation schon gang und gäbe ist. Ich merke es selber, wenn ich mit jüngeren Mitspielern beim Fußball in der Kabine diskutiere. Dort, wenn ein neues Game rauskommt, wird nur über die neuesten Dinge, die man braucht, diskutiert, sei es jetzt eine FIFA-Karte oder ein Skin in einem Game. Und ehrlich gesagt, ich bin dann oft raus. Grund für mich, heute mal mir zwei Experten zu holen und mit ihnen darüber zu sprechen, was denn eigentlich so Trends sind, die man auf dem Schirm haben muss, vor allem als Finanzdienstleister, wenn man mit der jüngeren Generation umgeht. Wir werden da vor allem über das Thema Gaming sprechen. Aber genug der Vorrede. Ich habe heute zwei Gäste, wie gesagt, dabei. Zum einen Felix und zum anderen Ilka, beide von IBM iX. Freut mich, dass ihr heute dabei seid. Stellt euch gerne mal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und danke für die Gelegenheit, uns heute einmal zu dem wichtigen und spannenden Thema austauschen zu können. Mein Name ist Ilka Uskan. Ich bin in der IBM iX verantwortlich für das Thema Banking im Dachraum. Also ich arbeite mit allen Kundinnen im Dachraum aus dem Banken- und Finanzmarktbereich rund um Innovationen, wenn es in Richtung Endkundin geht. Und insofern ist die zwei Sätze, die du jetzt eingangs schon gesagt hast, natürlich für uns ein hochspannendes, relevantes Thema, weil wir natürlich die Frage bekommen, wohin geht da die Reise? Was passiert da? Was ist das Nächste? Ist das ein Trend, mit dem wir etwas tun müssen? Können wir das liegen lassen? Deshalb danke nochmal für die Gelegenheit, heute uns dazu austauschen zu können.
Ja, danke, Ilka. Over to me in dem Fall dann. Ich freue mich sehr auf die Einladung, die vor ein paar Wochen in meinen Mail-Account geflattert ist. Ich selbst bin bei Ilka im Team verantwortlich für das Thema Spatial Experience und Web3 und alles, was mit dem Thema Metaverse, Gamification und Spatial Experience zu tun hat.
Ja, vielen Dank euch beiden. Herr Felix, du hast es gerade schon angesprochen, Metaverse, Gaming, Gamification, was da die Unterschiede sind und wo die liegen, da kommen wir vielleicht gleich noch vorbei. Wir haben ja im Podcast auch schon mal generell über die Gen Z gesprochen. Wir werden heute vor allem auf Gaming eingehen, aber könnt ihr nochmal kurz wiederholen, warum müssen Banken, Finanzdienstleister die Gen Z auf dem Schirm haben? Ja, und was sind da so Themen, die wichtig sind für die neue Generation?
Ja, sehr gerne. Also in einem Wort vielleicht Relevanz. Relevanz für die Endkunden. Ich glaube, Banken müssen sich noch stärker vielleicht als bisher mit Mediengewohnheiten, Nutzungsgewohnheiten der Endkunden, insbesondere in der jungen und der jüngsten Generation auseinandersetzen und müssen sich auch die Frage stellen, was kommt da als nächstes? Wie sieht es aus? Ja, ich glaube, das einfach nur in 2D auch zu denken, ja, da haben wir vielleicht die Brücke auch in Spatial, das reicht heute einfach nicht mehr aus, wenn wir uns eben genau diese Nutzungsgewohnheiten anschauen. Und da ist die Frage eine ganz zentrale für die Banken. Wo ist die nächste Generation meiner KundInnen unterwegs? Wo ist das? Wo finde ich die? Wie begegne ich denen? Wie komme ich da als Bank? Wie bin ich da als Bank relevant? Wie begegne ich denen als Bank auch in solchen Umfeldern? Das ist für mich die zentrale Frage.
Ja, sehr spannend. Wenn wir jetzt genau auf den Gaming-Markt blicken, für alle, die es interessiert, wir hatten da vor kurzem nochmal eine Between the Towers-Veranstaltung dazu, da wurden schon Einblicke geliefert, mehr dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wie groß ist denn eigentlich dieser Gaming-Trend in Deutschland? Und wenn wir jetzt vor allem auf die jüngere Zielgruppe, also Jugendliche, sprechen, wie viel Zeit wird denn schon in diesen Gaming-Welten verbracht? Könnt ihr da mal einen Einblick geben?
Ich würde da gerne ein relevantes Beispiel geben, nämlich über die Plattform und über die Metaverse-Plattform Roblox, in der Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren in Deutschland durchschnittlich, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international, bis zu 4 Stunden täglich verbringen, was mehr ist als TikTok, YouTube und Netflix zusammengenommen. Was dann auch bedeutet, dass es täglich etwa 70 Millionen Nutzer zu verzeichnen hat. Du hast das Thema Jugendliche angesprochen. Ich würde gerne das Thema auch noch dahin ergänzen, dass man bei Gaming ja oft immer an Gen Z denkt, aber auch der Bereich der Silver Gamer, also alles, was 50 plus ist, hat in Deutschland einen Marktanteil von 25% und wird damit auch ein größerer wachsender Anteil, den man auch immer mitdenken kann und sollte. Klar, wir reden jetzt hier primär über Gen Z, was natürlich auch die Innovatoren in diesem Bereich sind und wo auch in dem Bereich die meisten Spiele neu gespielt werden und entdeckt werden. Aber diese Gruppe sollte man meiner Meinung nach auch nicht außen vor lassen.
Und ich glaube einfach auch nochmal ergänzend da an der Stelle. Ich hatte bis vor kurzem auch diese Zahl 50 im Kopf und musste dann, also 50 Millionen Nutzende täglich auf Roblox, und musste dann sehr überrascht selber feststellen, dass wir inzwischen bei 70 Millionen angekommen sind. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen hält, dass dieses Wachstum von 50 auf 70 innerhalb von einem Quartal stattgefunden hat, im selben Jahr. Also ich glaube, das ist ein Thema, an dem kann man nicht mehr vorbeigehen, ja, sondern da muss man sich damit auseinandersetzen. Und da ist ein wirklich sehr, sehr starkes Wachstum und wie gesagt, auch zu dem Punkt von vorhin, Relevanz einfach, Mediennutzungsgewohnheiten da. Und da muss man sich auch als Bank wirklich damit auseinandersetzen.
Was mich auch bei unserer Between the Towers Veranstaltung überrascht hat, war, wie hohe Umsätze da im Spiel sind. Zum Beispiel wurde ja erwähnt, dass die Gaming-Branche in Deutschland höhere Umsätze erwirtschaftet als zum Beispiel die DFL oder die Fußball-Bundesliga. Und wo gespielt wird, fand ich auch spannend, dass eben mittlerweile der große Anteil der Spiele eben mobile stattfindet über Handy. Bringt uns jetzt ein bisschen zu einem anderen Thema. Felix, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Web3, Metaverse, Gamification. Nur nochmal, um das hier festzuhalten. Was ist denn oder wo seht ihr den Unterschied zwischen Gaming und Metaverse Web3? Gibt es den überhaupt oder verschwimmen die Grenzen da immer mehr?
Ich würde da gerne mit einer steileren These einsteigen und sagen, es gibt keinen, aber besser gesagt, es sollte keinen geben. Unserer Meinung nach oder vor allen Dingen auch aufgrund meiner Erfahrung in verschiedenen Projekten ist es oft so, dass dieser klassische Metaverse-Gedanke, so wie er in den letzten 2 Jahren oder vor 2 Jahren, in die breite Masse getragen wurde und auch daraus dann Experiences entstanden sind, Experience fehlt es an Engagement. Es fehlt ihnen oft an Spielmechaniken und das auf Mikro- und Makroebene, was das zu bedeuten hat, vielleicht heute zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es fehlt ihnen oft an Interactions. Wie kommunizieren die Leute miteinander? Welche Interaktionen, welche Spielmechaniken gibt es in solchen Metaverses? Und oft sind ja Räume relativ leer oder es fehlt ein bisschen die Usability dabei, indem man sagt, wir haben jetzt hier eine schöne Reproduktion von einer Filiale oder von einem Raum, können diesen aber selten mit Inhalten bespielen und das vor allen Dingen auch über eine längere Ebene, um zu sagen, Spiele leben von einer Community und eine Community kommt natürlich immer wieder und lebt von regelmäßiger Nutzung und das sehe ich auch als noch als fehlenden Punkt in Spatial Experience / Metaverses, dass dort das Engagement fehlt. Over to you, Ilka.
Ich glaube, das Thema Immersiveness, also Metaverse bringt Immersiveness einfach nochmal ganz stark in den Vordergrund. Ne? Wir sprechen ja gerne von Spatial Experiences, von räumlichen Erlebniswelten. Und jetzt kommt man natürlich gleich im nächsten Gedanken dann auf Brillen und auf ähnliche, sage ich mal, neue Input-Devices. Aber ich glaube, wenn man das einfach mal erlebt, wenn man so ein Spiel einfach zum Beispiel auch mal mit so einer Brille erlebt, dann kriegt Spielen einfach auch nochmal eine zusätzliche neue Qualität. Insofern auch zu deinem Punkt, ich sehe da keinen Unterschied, sondern ich sehe da einfach sich ergänzende Dinge und Dinge, die sich auch ein Stück weit fortschreiben. Ja? Also, und vielleicht auch nochmal den Punkt, wir haben ja kurz von Roblox gesprochen, um vielleicht nochmal einen anderen Player oder eine andere Marke mit reinzubringen, Spatial.io, wirklich dieser Also Plattformen, die angefangen haben zu sagen, wir bauen jetzt hier räumliche Erlebniswelten auf. Da sehen wir im Moment gerade einen sehr starken strategischen Shift in Richtung Gaming. Ne? Also Spatial.io positioniert sich jetzt als UCG-Gaming-Plattform. Ja? Insofern, wie gesagt, einfach um auch das nochmal von der Seite her zu unterstreichen, ist eigentlich kein Unterschied. Ich glaube, das wächst immer stärker zusammen, es lernt voneinander und es befruchtet einander. Deshalb sehen wir das gar nicht so strikt sozusagen getrennt voneinander.
Das kann man auch tatsächlich an einer technischen Entwicklung beobachten, indem man sagt, viele dieser Plattformanbieter gehen auch immer mehr in eigene Creator-Studios, die natürlich auf bekannteren Game-Engines basieren, also alles, was in Richtung Unity oder Unreal geht, dass das dort alles eigene Produkte sind, wofür man nicht unbedingt die, ich sag mal, Programming- oder Creation-Skills innerhalb von einer Game-Engine benötigt, sondern dass das eigentlich ein Custom ja, Creator Studios ist, zu sehen auch bei Sandbox, die das schon länger machen, und wie gesagt, jetzt bei Spatial, die es mit Unity Web machen.
Ja, vielen Dank euch. Und interessante These. Ich muss gerade überlegen, weil ich dachte eigentlich schon immer, dass es zumindest ein bisschen Unterschied gibt zwischen Gaming und Metaverse oder dass zumindest Metaverse noch eine Weiterentwicklung ist. Aber ja, das Hauptargument, das ich immer dagegen gehabt hätte, ist, dass für mich Games immer ein Ziel haben, also worauf man hinspielt sozusagen. Und Metaverse oder verschiedene Metaverse-Welten das für mich nicht so deutlich hervorheben. Aber wenn ich da nochmal drüber nachdenke, in Roblox zum Beispiel hast du ja auch das Ziel, Welten aufzubauen. Das ist gar nicht so anders als die früheren Games, Siedler oder so ähnlich. Deshalb, ja, ich muss mir nochmal bessere Argumente zurechtlegen, warum Gaming und Metaverse für mich unterschiedlich sind, aber ihr habt da auf jeden Fall gute Punkte gemacht. Also Gaming und Metaverse haben sehr viele Überschneidungspunkte, das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten und das ist ganz klar. Wenn wir jetzt mal weiter springen, wir haben über Roblox ja schon kurz angesprochen, bei Roblox zum Beispiel fragen sich immer wie machen die Geld? Und eine Sache ist In-App-Einkäufe, auch eines der Mittel, wie Games mittlerweile viel Geld verdienen. Wird gar nicht mehr so vorab, ich kaufe das Game und damit verdient der Spielehersteller dann sein Geld, sondern mittlerweile sehr viel auch durch Einkäufe in den Spielen selbst. Und immer wo Finanzflüsse dabei sind, wird es auch für uns spannend, beziehungsweise für Finanzdienstleister, Banken. Und deshalb wollen wir uns jetzt mal dem ganzen Thema Gaming von zwei Seiten nähern. Zum einen gibt es natürlich die Frage, was können Banken, etablierte Finanzdienstleister eigentlich aus diesen Gaming-Welten übernehmen? Und zum anderen, was gibt es eigentlich schon für Finanzelemente in Games? Weil, ich habe es gerade schon gesagt, In-App-Einkäufe groß, viele Spiele haben auch sozusagen eigene Währungen. Lasst uns zunächst mal über den zweiten Punkt sprechen, über Finanzsysteme, wie die schon in Games drin sind. Wie können denn Spieler Geld in Gaming-Welten verdienen?
Also da gibt's zwei Aspekte. Der erste mit In-Game, das hast du ja angesprochen, ist, glaube ich, das Thema Free-to-Play. Ne? Also, dass ich heute im Grunde Spiele habe, die kostenlos sind, für die ich nicht mehr bezahle, aber während der Nutzung für bestimmte Spielgegenstände, für Ausrüstungsgegenstände, für Energie, für ähnliche Dinge, ich im Grunde dann Tokens erwerbe, die ich dann im Spiel einsetze. Ne? Also das klassische In-Game-Konzept. Ne? Also dann haben wir es mit Microtransactions natürlich zu tun, ne? In diesem käuflichen Erwerben von Spielgegenständen. Und dann kommt man natürlich sofort auf eine Parallele, die, sage ich mal, in der Banken- oder in der bankennahen Welt auch durchaus stattfindet. Ne? Also ich habe es eigentlich mit einem Closed-Loop-Payment-System zu tun an der Stelle, ne? Das nur innerhalb dieser Welt funktioniert, ja? Wo es keine Konvertierung gibt, wo ich im Grunde Geld von außen zuführe und mir dann diese Spielgegenstände, die ich mir erworben habe, im Spiel verwerte. Ich glaube, der andere Aspekt, der jetzt hinzukommt, ist das ganze Thema Play to Earn. Und du hast das ja angeschnitten. Das ist dann, dass ich durch die Nutzung Rewards, Belohnungen erwerbe als Spielerin für eine erbrachte Leistung, für eine Challenge, die ich absolviert habe, ein Level, den ich erreicht habe, irgendein Problem, ein Rätsel, das ich gelöst habe. Und diese Rewards ich dann tauschen kann. Ja, also die kann ich dann einlösen gegen andere Dinge, die kann ich konvertieren und da öffnet sich dann plötzlich natürlich diese Welt nach außen. Da habe ich nicht mehr ein geschlossenes, in sich geschlossenes System, das nur in sich und innerhalb nicht funktioniert. Ich glaube, das sind die zwei zentralen Elemente und da ist mit Sicherheit für Banken, gerade wenn ich jetzt den Gedanken weiterdenke, mit Sicherheit Musik drin, in dem Sinne, wo findet denn das statt? Wo ist denn zum Beispiel eine Konvertierung? Wer handelt denn die ganzen Transaktionen, die da drin passieren? Da kann ich mir viele Dinge, viele spannende Dinge sicherlich vorstellen für im Sinne von Geschäftsmodellen, die sich für Banken daraus ergeben.
Vielleicht von mir da noch zwei weiterführende Beispiele, vor allen Dingen zum Thema Geld verdienen, in dem ja für vor allen Dingen auf Blockchain laufenden Metaverses, also alles, was Decentraland und Sandbox betrifft, hier eine sehr große User-Creation-Community entsteht. Oder wie auch bezeichnet als Creators-Economy, in dem Personen, das ist jetzt auch nicht nur auf die zwei Metaverses begrenzt, sondern es geht natürlich auch in ganz andere, CSGO fällt mir da zum Beispiel noch mit ein, dass die User selber zu Creatoren werden, die das Spiel weiterentwickeln, aber natürlich auch sowas wie das Thema Skins anbieten, wo man sagt, okay, ich mache einen Skin für dieses oder jenes Ausrüstungsgegenstand und dort entsteht eigentlich auch ein sehr lebhafter Trading-Markt, wo auch die Spieler eigentlich zu Entwicklern werden.
Ja, das ganze Thema Skins finde ich eh sehr spannend. Ich habe letztens bei OMR auch einen Artikel gelesen, dass es mittlerweile auch sehr viele, ja, ihr habt ja vorhin gesagt, es sind nicht nur Jugendliche, aber viele Gamer gibt, die für Skins in virtuellen Welten mehr Geld mittlerweile ausgeben als in der realen Welt. Und man hat ja, weil man es der NFT-Hype gerade sehr groß war, auch gesehen, dass eigentlich jede große Marke, sei es Balenciaga, Gucci, wer auch noch, Skins angeboten hat. Also es ist ein sehr spannendes und sehr relevantes Thema. Aber Ilka, du hast uns gerade schon ein bisschen auf die Folter gespannt. Du hast erwähnt, dass du ein paar Ideen oder Geschäftsmodelle im Kopf hast oder vielleicht auch schon gesehen hast, die das ganze Thema Gaming, X-Banken miteinander verbinden. Magst du da ein bisschen drauf eingehen? Was siehst du denn da oder was sind denkbare Felder, wo Banken aktiv werden könnten?
Jetzt werde ich natürlich nicht alle Geschäftsmodelle hier verraten.
Ja, das dachte ich mir schon.
Aber vielleicht ein paar Hinweise. Ich glaube, es ist viel vorstellbar da drin und auch viel Sinnvolles vorstellbar. Also ich meine jetzt nicht freie Kreativität da an der Stelle, sondern das Klassische, und dafür gibt es auch Beispiele, ist natürlich Anlage, klassische Anlageprodukte, klassische Bankprodukte, zum Beispiel mit Indexwerten zu arbeiten, ja, zu sagen, ich könnte jetzt ja, wie es Fidelity zum Beispiel gemacht hat, Metaverse Funds oder ähnliches auflegen, ja, dass ich sage, ich habe hier eine Affinität zu einem Medium, ich habe eine Affinität zu einer bestimmten Kategorie, sage ich mal, zu dem Thema Metaverse, zum Thema Gaming, dann kann ich mir natürlich entsprechende Ideen in die Richtung vorstellen. Das ist jetzt vielleicht für die eine oder den anderen noch nicht so wahnsinnig spannend, aber ihr habt gerade eben über Creators Economy gesprochen. Und da finde ich zum Beispiel auch interessant, das Erschaffen von solchen Welten ist ja sehr arbeitsintensiv. Ne? Da geht ja sehr viel Leistung rein und die Frage ist, wer finanziert das? Da könnte man sich vorstellen, dass man zum Beispiel über Crowdfunding-Konzepte nachdenkt, um eben solche Aufwände zu finanzieren, die zu refinanzieren. Und ich glaube, darin gibt es dann auch wieder interessante, spannende Ansätze für Banken, das zu orchestrieren. Also Kapital, das nach einer Anlage sucht auf der einen Seite und hier, sage ich mal, ein neues, extrem schnell spannendes, schnell wachsendes Medium, Inhalte, die nach Ausdruck suchen, die zusammenzubringen. Ja, also ich glaube, darin steckt extrem viel Potenzial.
Sehr guter, Felix, darf ich kurz dazu noch einhaken? Sehr guter Punkt, Ilka. Wir hatten das Thema ja auch schon bei einem Between the Towers und auch einen Vortrag zu dem ganzen Thema Softwareentwicklung. Und ich glaube, den meisten im Publikum und mir selbst war gar nicht bewusst, wie viele Parallelen es da eigentlich zum Verlagswesen gibt. Und wie viel Geld und ja auch Power der Verlage notwendig ist, dass ein Spiel wirklich groß wird. Also du entwickelst so ein Spiel nicht einfach im Vorbeigehen, sondern da sind schon hohe Investitionen tätig und oft ja, weißt du am Anfang nicht, was dabei rauskommt und was nicht. Und in Deutschland, interessanterweise, gibt es kaum, ja, Support oder zu wenig Support. Das heißt auch, ja, viele Spieleentwickler hier in Deutschland, die sind dann irgendwie bei polnischen oder bei französischen Companies integriert. Also für alle, die es noch mehr Detail interessiert, einfach mal in den Shownotes gucken, da ist der Vortrag auch verlinkt. Aber auf jeden Fall eine sehr spannende Perspektive, was da noch von Seiten Venture-Kapital sozusagen in der Spieleentwicklung alles möglich wäre. Felix, hast du noch was zu ergänzen zu dem, was Ilka gerade gesagt hat?
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Skins zurückkommen. Dass mir dazu was Schönes eingefallen ist. In meinem Studium 2014 oder vor meinem Studium habe ich viel League of Legends gespielt. Und es gab 2014 eine Kollaboration, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder war es Gucci oder Adidas, die für League of Legends, für die einzelnen Charaktere, die man spielen kann, Skins herausgebracht haben, die man dann auch für Ingame-Währung kaufen konnte. Das hat aber niemanden wirklich interessiert. Erst mit dem Metaverse, ja, Aufkommen oder Hype mit diesem Begriff und Transaktionen, alles was in Richtung NFTs ging, also mit eigentlich den Finanzströmen, die dort hinterstehen, ist das ganze Thema groß geworden. Und das finde ich einfach sehr spannend, auch für Banken zu sehen, dass es nicht mehr nur die Kollaboration zwischen zwei Marken für einen Skin relevant ist, sondern auch eigentlich das Trading und das System, was dahinter steht.
Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Wie gesagt, ihr habt es ja gesagt, es gibt Möglichkeiten der Finanzierung. Ich glaube, als der Metaverse-Hype relativ groß war, da gab es auch schon wirklich erste Companies, die sich darauf spezialisiert haben, Grundstücke im Decentraland, The Sandbox oder in anderen virtuellen Welten zu ja, finanzieren oder dafür Kredite rauszugeben. Aber auf dem Hype war ja zum Beispiel so ein Grundstück neben Snoop Dogg sehr viel wert und das konnte sich nicht jeder ohne weiteres leisten. Deshalb gab es wirklich Unternehmen, in dem Sinne Finanzdienstleister, die dabei unterstützt haben, so ein Grundstück zu erwerben. Ich glaube, die Grundstückspreise haben sich ja seitdem wahrscheinlich nicht so gut entwickelt, aber bin ich gerade nicht so tief in der Thematik drin. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir schon anklingen lassen, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, da ja auch Produkte anzubieten auf Bankenseite, weil wie gesagt, der Markt ist groß und weiter am Wachsen. Das heißt jetzt, ob Mobile Games oder generelle Games. Aber es gibt noch die zweite Seite der Medaille, wie vorhin kurz angesprochen, nämlich, dass Banken auch ja Gaming-Elemente, sei es in den Produkten oder manchmal auch beim Recruiting, integrieren müssen, einfach um auch die Zielgruppe anzusprechen, sei es als attraktiver Arbeitgeber oder einfach als App oder als Banking-App, die genutzt wird. Ich glaube, ja, viele Neo-Broker machen das ja ganz gut, in den USA natürlich Robinhood und auch ja, in Deutschland Trade Republic, wobei natürlich nicht so stark wie Robinhood das in den USA noch darf. Ich glaube, da gab es ja auch einige kritische Berichte, dass das ein bisschen wie ein Casino teilweise die App anmutet. Aber nevertheless, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, sondern eher das Positive sehen. Was können denn Banken von Games lernen und wo ist das bereits heute relevant? Wo seht ihr alles Felder, wo Banken ja, Nutzen daraus ziehen können, wenn sie sich mehr mit Gaming und der Gaming-Welt beschäftigen?
Also wenn ich an klassische Bankprodukte, an Finanzprodukte denke, ich glaube, ein Thema, du hast es ja jetzt angeschnitten, ist natürlich das ganze Thema Brokering und Brokerage und Trading. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial für Games, aber auch für Game-Mechaniken. Ja? Weil in erster Linie haben wir es ja mit hochkomplexen Produkten zu tun. Die muss ich der Kundin erklären. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das auf eine Art, ohne dass ich das Gegenüber überfordere, dass ich vielleicht auch neue Nutzergruppen an so ein Thema heranführe. Da sind wir ganz schnell in vertrieblichen Thematiken drin. Und ich glaube, da kann man sich sehr viel vorstellen. Da gibt es auch Konzepte, an denen wir gerade arbeiten, wo wir uns überlegen, wie können wir das da reinbringen? Wie können wir das da miteinander zusammen übereinander legen, um eben genau solche Zielsetzungen zu erreichen? Und da geht es natürlich auch sehr stark, was wir bei Gaming immer vergessen oder was jetzt, glaube ich, nur nicht so ganz so deutlich kam, es kam so ein bisschen vorhin durch, ist der Aspekt von Community, dass ich ja gemeinsam Dinge auch erlebe. Und gerade in Brokerage und Trading ist ja das Element von Community ein sehr wichtiges, ja, dass ich mir anschaue, wie investieren vielleicht andere, wie kann ich mich von den Beispielportfolios anderer inspirieren lassen, um selbst Anlageentscheidungen zu treffen. Ist auch ein ganz interessanter Beratungsansatz, wenn man so will, der dann natürlich entsteht. Und ich glaube, wenn man jetzt mal das ganze Thema Metaverse und Gaming ein bisschen offener denkt, da gibt es viele Bestandteile da drin, aus denen man da ganz interessante, glaube ich, Konzepte Richtung Endkundin bauen kann, mit dem Ziel eben eine vertriebliche Ansprache, Produktsupport, all diese Dinge stecken da ja so ein Stück weit mit drin. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, über das wir viel sprechen im Moment gerade, ist das Thema des digitalen Zwillings, des Digital Twins. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Thema denke wie eine Immobilie, also etwas, was ein High-Involvement-Produkt ist, etwas, was eine Entscheidung ist, die man, wie man in Bankenkreisen ja gerne sagt, einmal im Leben trifft, dann ist die Frage, wie kann ich zum Beispiel entlang des gesamten Lebenszykluses von so einer Immobilie eine Kundin begleiten? Wie kann ich da dieses Konzept der Traumimmobilie vielleicht heranführen, ja? Und das geht dann los im Grunde von der Erstfinanzierung. Die Frage, kann ich mir das leisten? Wie suche ich mir eine Immobilie aus? Bis über die Steps Sanierung beispielsweise, ja? Energetische Sanierung. Nachhaltigkeit ist ja ein sehr, sehr großes Thema, das wir gerade alle auf der Agenda haben. Und so etwas dann in so einen digitalen Raum zu bringen, mit diesem digitalen Zwilling übereinander zu legen, daraus ergeben sich natürlich auch nochmal ganz interessante und spannende Ansatzpunkte. Und das geht dann eben bis zum Verkauf auch möglicherweise von der Immobilie wieder. Und so schließt sich letztlich der Kreis. Also ich glaube, das sind so zwei Gedanken oder Richtungen, die man sich in Verbindung mit Finanzprodukten sehr, sehr gut vorstellen kann.
Ich denke auch, dass hier nochmal, um das Thema Engagement anzusprechen, was ja schon immer wieder in der Aufnahme heute zum Tragen gekommen ist, dass Banken von dem Mechanismus, dass ich beschäftige mich jeden Tag mit etwas, ich habe Challenges, mich immer wieder damit mit dem Finanzprodukt häufiger zu beschäftigen, indem es ja dafür auch Rewards gibt. Klar, das gibt's in Anfängen schon, aber es gibt in der Gaming-Welt deutlich mehr von solchen Daily Challenges. Wie kann ich Achievements erreichen? Dass all diese, ich nenne sie jetzt Makromechaniken, so wird es auch im Game Design genannt. Wie kann ich Rewards erreichen? Wofür werde ich belohnt, wenn ich etwas vielleicht auch auf einen ersten Blick nicht so einfach zu durchschauendes Ziel erreiche und sage, du hast 25 Mal auf Einstellungen geklickt und dadurch gibt es einen Reward, der einen wieder dazu berechtigt, vielleicht eine Art von Trading-Fee zu reduzieren oder der mich berechtigt für einen Call oder Meeting mit einem Experten. Da ist wirklich viel denkbar. Und das sind solche Mechaniken, von denen Banken viel lernen können.
Wie viele Gedanken habt ihr euch eigentlich schon darüber gemacht, welche Events ihr dieses Jahr besuchen wollt? Wenn ihr da jetzt nur Fragezeichen im Kopf habt, keine Sorge, denn hier kommt eine Event-Empfehlung von uns. Und zwar findet am 7. und 8. Februar in Frankfurt die Frankfurt Digital Finance statt. Am ersten Tag erwarten euch Top-Speaker unter anderem aus Banken und Fintechs, Investoren und Dienstleister, die auf der Bühne ihr Wissen mit euch teilen. Dazu gehören zum Beispiel Burkhard Balz, der Vorstand der Bundesbank, oder Erik Demuth, der Gründer von Bitpanda. Und sie beschäftigen sich mit Themen wie ESG, der Europäischen Kapitalmarktunion und dem digitalen Euro, Aufsicht und Regulierung, generativer KI und Open Finance. Am zweiten Tag findet dann der European Fintech Day statt. Und dort bringt das Event Top-Startups aus Europas führenden Fintech-Hubs nach Frankfurt und verknüpft sie mit Banken, VC-Investoren und anderen Geschäftspartnern. Das Ziel ist hier ganz klar. Es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, Kontakte miteinander zu knüpfen und in verschiedenen Formaten wie Masterclasses oder Meet the CEO voneinander zu lernen. Wir als Neos, wir sind natürlich auch mit dabei. Und wenn das Ganze für euch jetzt interessant klang, dann solltet ihr mal bei uns auf LinkedIn vorbeischauen, denn wir verlosen quasi als besonderes Gimmick an euch ganze 10 Tickets. und zwar bis zum 25.01. Den Link zum entsprechenden Beitrag findet ihr in unseren Shownotes. Klickt da gerne mal drauf, informiert euch und dann hoffen wir, dass wir den einen oder anderen von euch am 7. und 8. Februar in Frankfurt begrüßen dürfen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal weiterhin ganz viel Spaß mit unserer Episode.
Ich finde, ihr habt da sehr interessante Aspekte angesprochen und vor allem, ja, was mir da wieder deutlich wird, ist ja so dieses Zweigespaltene, dass man oft bei Technologien hat. Einerseits kann es super cool und super gut eingesetzt werden, zum Beispiel im Bereich Bildung. Man kann durch Gaming-Elemente Sachen viel interaktiver und viel catchier nahebringen. Vor allem, wenn es dann auch noch mit VR- oder AI-Elementen vielleicht angereichert ist. Aber auf der anderen Seite hat man noch das Ganze, man kann Sachen aber auch so ausgestalten, dass sie quasi diese Dopaminausschüttung machen, dass es quasi in Anführungszeichen süchtig macht. Also wenn ich irgendwie eine Aktie kaufe und dann dieses Gefühl des Aktienkaufes immer mit Konfettikanonen oder so belohnt wird, dann will ich halt vielleicht öfter eine Aktie kaufen. Oder wenn ich sehe, oh, im Vergleich zu gestern ist meine Aktie um 5% gestiegen, dann will ich dieses Gefühl noch öfter haben. Also das finde ich, ist immer ganz spannend. Deshalb auch per se, man kann eigentlich nie sagen, okay, ist gut oder schlecht eine Technologie, sondern immer, was man damit macht, weil, wie jetzt gerade beim Gaming angesprochen, gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, das in der UX zum Beispiel einzusetzen, damit es gute oder schlechte Dinge macht. Aber auf jeden Fall sehr spannend, wie man das nutzen kann. Jetzt natürlich haben wir theoretisch darüber gesprochen. Gibt es denn schon Banken oder Produkte oder etwas, was ihr aus der praktischen Brille seht, wo das besonders gut funktioniert? Könnt ihr da mal Beispiele geben?
Ja, sehr gerne. Ein großes Thema, das wir sehr häufig diskutieren, wo wir auch in der Umsetzung sind mit Kundinnen aus dem Banken und aus der Banken- und Finanzwelt, ist das Thema interne Anwendung, vor allen Dingen zum Beispiel im Bereich HR, Personal. Also das sind so Dinge wie Trainings. Ne? Also gerade im Bankenbereich haben wir sehr viele Trainings, sehr viele Pflichtschulungen. Ne? Pflichtschulungen muss man machen, die sind notwendig. Das sind aber nicht immer die spannendsten Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss oder darf. Und da kommen genau diese Aspekte, die du gerade jetzt auch nochmal genannt hast. Ne? Diese Motivation zu schaffen, sich damit zu beschäftigen, Inhalte sozusagen vielleicht in verständlichere, kleinere Einheiten, konsumierbare Einheiten. Snackable Content, habe ich jetzt gelernt, ist ja so ein ganz wichtiger Begriff. Das kann man natürlich in solchen Welten sehr, sehr gut machen. Also Training ist ein Thema. Und wir haben eingangs ja über das Thema nächste Generation gesprochen. Und das gilt natürlich nicht nur in Richtung der Kundinnen, sondern es gilt auch in Richtung der Mitarbeitenden. Ne? Also es kommt ja jetzt der Nachwuchs auch in die Banken rein. Die müssen ongeboardet werden. Die müssen sich in den Prozessen, in der Umgebung zurechtfinden. Und die sind natürlich genau mit Roblox aufgewachsen. Die nutzen Roblox in ihrer privaten Welt. Und ich glaube, diese Mechaniken, darunter liegenden Mechaniken jetzt zu nutzen, um genau diese Wissensvermittlung letztlich zu befördern, das ist ein extrem effizientes Ding. Und da kann man sich auch wieder eine ganze Menge Dinge vorstellen. Also virtuelle Buddies, die mich im Grunde durch mein ganzes Arbeitsleben begleiten, die mich unterstützen, die ich fragen kann, ist auch eine Technologie, ne, die ich in dem Kontext ja mit einsetzen kann. Daraus entstehen spannende Experiences auch für Mitarbeitende letztlich. Und ich glaube, ein zweiter großer Block, mit dem wir uns sehr intensiv auch in Projekten, aber auch in Diskussionen auseinandersetzen, ist das Thema Finanzbildung. Gerade wo es wieder um das Thema komplexes Wissen zu vermitteln, Awareness zu schaffen, das scheint tatsächlich ein Sweet Spot zu sein. Und warum das so ist, Felix, vielleicht magst du uns mal ein bisschen aus der Projektpraxis erzählen, von einem Beispiel, wo wir mit einer Kundin gerade aus dem Bankenbereich dran arbeiten in diesem Feld.
Ich würde da gerne auch mal ein ganz praktisches Beispiel und auch im Prozess, wie wir Gaming-Elemente ganz konkret nutzen, um finanzbasiertes Wissen zu vermitteln.
Sehr gerne.
Vielleicht kurz zur Vorgeschichte davon. Das ganze Projekt findet mit einem interaktiven Finanzmuseum, muss man sagen, statt, das sich den Auftrag gegeben hat, Kinder und Jugendliche nicht nur im Thema Finanzbildung, sondern auch in Lebensplanung zu unterstützen. Alles, was das Thema, was passiert, wenn ich studiere, heißt Studieren automatisch ein besseres Gehalt bekommen? Wie kann ich eigentlich meine Zukunft planen? Immer mit dem Hintergrund zu wissen, wie sieht meine finanzielle Situation in dem Moment aus und wie kann ich sie planen und bin nicht, ja, und werde nicht irgendwie durch externe Faktoren in meinen Lebensentscheidungen berührt, sondern wie kann ich selber meine Finanzplanung in die Hand nehmen. Und dazu oder hier gab es den Wunsch, eine Art skalierbares Produkt oder nicht Produkt, skalierbare Experience aufzusetzen, die genau die Lerninhalte, die in diesem physischen Space vermittelt werden, in einem Escape Room zu packen, in dem dort Challenges innerhalb von verschiedenen Räumen, in einem von uns kreierten Narrativ und Visualität stattfinden, um innerhalb von 90 Minuten als Schulklasse gemeinsam interaktiv Rätsel zu lösen, die mit dem Thema Finanzbildung und speziell mit dem, ich würde mal sagen, Hauptthema Haushaltsbudgetierung zu tun haben. Und dort gibt es natürlich eine Menge Unterthemen. Wenn ich kurz zum Beispiel nehme, es gibt innerhalb des Haushaltsbudgets das Thema Wohnen, Mobilität, Medien. Wofür kann ich eigentlich mein Haushaltsbudget ausgeben? Und welche Auswirkungen hat das auf meine Freizeit oder auf meine Mobilität, wenn ich in verschiedenen Bereichen Geld ausgebe? Was da auch super schön ist, ist, dass wir innerhalb von diesen Mikromechaniken, was ja relativ klar ist, in dem jeder kann sich vorstellen, wie ein Escape Room funktioniert, in dem man wird in eine Situation hineingeworfen und muss innerhalb von einer Narration ja verschiedene Probleme lösen, um am Ende dann eigentlich aus dem Raum herauszukommen. So ist es ja im Physischen, aber im Digitalen als Spiel ist das natürlich viel offener. Und wir haben dort eine ganze Welt gestaltet, die sich an der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen anlehnt und wo wir ihnen so eigentlich das, ich würde mal sagen, relativ trockene Thema Finanzbildung oder für Kinder und Jugendliche vielleicht auf den ersten Blick trockenes Thema Finanzbildung versuchen, möglichst intuitiv und immersiv beizubringen. Und dass das Ganze natürlich auch irgendwie, wir dürfen den Faktor Spaß nie vergessen, dass das ganze Ding auch Spaß machen soll. Genau.
Und also ein Börsenspiel 2.0.
So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist es im Kern. Ich spiele ein Spiel und bekomme Wissen vermittelt. Und ich habe noch spannendere, ne, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wissen möchte man ja vielleicht auch mal irgendwie dokumentieren. Ne? Das ist ja eine Mechanik, die wir auch aus Spielen kennen. Ich möchte ja zeigen, was ich gelernt habe. Das kennen wir vielleicht ja auch für diejenigen unter uns, die in Konzernen arbeiten. Die kennen natürlich das Thema Wissensvermittlung, Fortbildung. Das wird über Badges gelöst. Das kann ich ja zum Beispiel auch in so eine Web3-Welt bringen. Da kann ich ja im Grunde auch das digitalisiert darstellen. Und das könnte ich zum Beispiel auch weiterdenken. Raus aus der Schulzeit, rein ins Berufsleben, wo ich bereits erlangtes Wissen dokumentieren muss. Na, also da kann man sehr viele Anschlüsse, sehr viele Verbindungen dann auch, sage ich mal, in eine vertriebliche Richtung sich vorstellen, die über das reine, sage ich mal, Wissensvermitteln hinausgeht. Und vielleicht nur noch mal ein Beispiel, weil wir jetzt gesagt haben, Finanzbildung ist auf jeden Fall ein heißes Thema für Banken. Also jetzt nicht mit dem Ziel, sozusagen jetzt hier Werbung zu machen für das eine oder andere Institut, aber wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel aus unserer Analyse, aus unseren Beobachtungen ist Blumorama von Fidelity Investments. Das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Da ist nämlich genau dieser Brückenschlag gelungen, wo ich sage, ich führe Nutzende an ein komplexes Finanzprodukt heran. Also ich mache Finanzbildung, aber mit dem Ziel, ein bestimmtes ETF, ne, das Metaverse-Werte sozusagen beinhaltet, zu verkaufen. Also da gibt es einen sehr klaren vertrieblichen Anlass und eine sehr klare vertriebliche Zielsetzung. Und ich finde, das ist ein extrem spannendes Beispiel. Also Finanzbildung sehen wir ja auch in Deutschland Beispiele. Gibt es ja auch die ersten Beispiele, auch in Verbindung mit Metaverse in Deutschland. Also da ist auf jeden Fall ein spannendes, ein interessantes Thema.
Ja, sehr spannendes Beispiel. Kann ich auch noch nicht, muss ich mir im Nachgang auf jeden Fall mal ansehen. Wenn ihr auf den Markt guckt, Vielleicht noch eine andere Frage. Du hast jetzt Fidelity angesprochen, schon sehr etabliertes Unternehmen. Sind da irgendwie Neobanken oder Startups weiter als etablierte Banken oder fangen die alle erst an, das ganze Thema für sich zu entdecken?
Ich würde sagen, ich lasse mich da gerne korrigieren, aber aus unserer Analyse, aus unserer Beobachtung sind alle am Anfang. Also von den bekannten, sage ich mal, Namen. Natürlich gibt's ganz spitze Institute, die, sage ich mal, sehr stark mit einem Web3-Fokus aufgesetzt wurden und die in dieser Welt unterwegs sind. Die begreifen natürlich diese Rolle und die Notwendigkeit auch von solchen Mechaniken und bauen das in ihre Proposition, sage ich mal, ein. Aber die traditionellen, und da zähle ich jetzt auch so ein Stück weit unsere Digitalbanken und unsere Neobanken, ich glaube, die sind tendenziell eher noch am Anfang, was das angeht.
Also noch spannende Möglichkeiten, die da ergründet werden können.
Vielleicht dazu noch,
ja, gerne, Felix,
zwei Worte, ist, dass ich das aus vergangenen Projekten, die ich betreut habe, erlebt habe, dass viel auch relativ früh in dem Bereich ja Finanzdienstleister probiert wurde, das Ganze aber sehr oft nie an, ja, gelauncht oder an den Kunden weitergegeben wurde, um erst überhaupt die Technologie zu explorieren und zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es hier? Und das waren wieder, wie ganz zu Anfang, um hier vielleicht die Loop zu machen, eher klassische Räume im Sinne des Metaverses ohne viel Game Mechanics dahinter. Und das entwickelt sich natürlich auch weiter. Und wenn man sich anschaut, wo standen wir mit Spatial Experience vor 2 Jahren und über welche Themen diskutieren wir jetzt und wie wird das Ganze zusammengemerged, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch wieder eine neue Loop kommt an. Ah, jetzt kommen neue Elemente dazu. Wie kann man das jetzt explorieren? Deswegen vielleicht als Zusammenfassung: Ja, es stehen viele Finanzdienstleister dort eher am Anfang, aber es gibt auch schon immer wieder kleine Schritte in die Exploration, die auch schon sehr früh passiert sind.
Ja, sehr interessant. Vielleicht zum Abschluss noch, das war auch eine Frage, bei der ich lange überlebt habe, ob wir sie wieder reinbringen, weil es ist ja das omnipräsente Thema, der Elefant im Raum, aber wie verändert eigentlich künstliche Intelligenz das Ganze? Könnte ich mir vorstellen, auch im Metaverse oder Gaming-Kontext, dass die da viele Sachen noch beschleunigt. Habt ihr da schon mal geguckt, wie das Zusammenspiel zwischen KI und Gaming bzw. Metaverse sich darstellt?
Absolut. Also das gehört ja zu unserem Arbeitsalltag, ne? Das wird dich jetzt natürlich, wenn du mit einem IBMer sprichst, wenig überraschen da an der Stelle. Aber das ist auf jeden Fall eine Technologie, die wir gerade im Zusammenhang mit Wissensvermittlung auch sehr stark explorieren. Ja. Wenn wir uns vorstellen, also sogenannte NPCs, ne, Non-Playable Characters.
Jugendsprache.
Jugendsprache, genau. wenn ich die jetzt verknüpfe natürlich mit Dingen wie GenAI, dann ergeben sich daraus natürlich extrem interessante neue Interaktionen. Mich durch ein Thema zu führen, mir ein Thema zu öffnen, vielleicht mich auch ein Stück weit zu beraten. Das sind ja alles Dinge, die ich dann in so eine Interaktion mit reinpacken kann, die ich darstellen kann. Und das kann ich, und da werden sich jetzt die Zuhörerinnen aus der Bankenwelt genau zuhören, das kann ich sehr skaliert tun. Ne? Also ich brauche da keine Menschen mehr dahinter, die das natürlich machen da an der Stelle, sondern ich kann das sehr flexibel tun. Und das ist auch sehr natürlich dann in so einem Spielkontext und wenn ich mir diese Zielgruppe vor Augen halte. Also ich glaube, das ist so ein ganz großer Block, diese Assistenz, die Guidance, sich dieses Zurechtfinden, nicht alleine sein in solchen Welten. Wir hatten ja über den Mangel an Engagement-Konzepten solche Angebote auch gesprochen. Ne? Also da stellt man irgendwas hin und macht sich sonst nicht so arg viel mehr Gedanken. Und da können solche Elemente tatsächlich eine ganz wichtige Rolle drin spielen. Und das andere ist natürlich, was wir ganz stark auch explorieren, ist in der Erstellung, in der Entwicklung von solchen Welten. Jetzt alle natürlich ja schon mit ChatGPT, mit Midjourney, mit Dolly, mit anderen Dingen herumgespielt, sage ich mal. Das produktiv einzusetzen, um diese Creatives, um diese ganzen digitalen Assets, diese grafischen, visuellen Assets, die da drin zu erstellen, die auch zu personalisieren, Da kann man sich sehr gut natürlich den Einsatz von GenAI zum Beispiel vorstellen. Das ist auch etwas, was wir tun in dem Aufbau des Beispiels, das wir gerade gezeigt hatten. Ne? Also das sind so die zwei ganz konkreten Anwendungsszenarien in Verbindung mit Gaming und Metaverse.
Dazu vielleicht noch, wenn ich immer die Beispiele kurz dazu noch einwerfen kann, die mir einfallen. Großes Thema Nvidia Ace als NPC-AI, mit der man sich innerhalb von Spielen unterhalten kann. Das ist ein Thema, das auch beim neuen GTA relevant sein wird, dass alle NPCs alle anders aussehen werden, sich alle anders verhalten werden, dass man eigentlich sich in Miami befindet und die 10.000 NPCs, die nach und nach geladen werden, mehr oder weniger alle eigenständige Spieler sind, eröffnet das ganz neue Welten für, wie du es gesagt hast, Ilka, das Thema Engagement. Wie kommuniziert man in solchen Welten miteinander? Und vor allen Dingen auch, welche Inhalte können dann überhaupt dargestellt werden, die ja schon in Richtung Kreativität gehen können? Oder, also man kann sich da wirklich sehr, sehr viel vorstellen. Und es ist tatsächlich auch schon viel da.
Ja, das heißt auch kein Spiel gleich mehr dem anderen, wenn man...
Genau.
Mit KI-generierten Charakteren kommuniziert, sondern es gibt für jeden Spieler eine eigene Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Ja, ich glaube, ja. Aus Spotify und Netflix kennt man es ja schon. Die Startseite da bei jedem sieht anders aus. Und jetzt im Endeffekt das Ganze in Games sieht jedes Games auch noch anders aus. Ja, sehr spannend, was da noch alles kommt und was Banken, Finanzdienstleister da adaptieren können. Vielen Dank euch schon mal für die Einblicke. Wir kommen zu unserer Abschlussfrage und Ilka hat ja gerade schon Themen angesprochen. Ja, wir stellen zum Abschluss immer die Frage, welche Themen euch denn eigentlich noch interessieren würden oder welchen Gast ihr vielleicht schon konkret im Kopf habt, den ihr euch mal in einem Podcast wie diesen wünschen würdet. Felix, Ilka, habt ihr ein Thema oder jemanden, den ihr mal gerne in einem Podcast hören würdet?
Felix?
Ilka?
Wir würden uns gerne selber hören. Nee, Spaß beiseite. Das haben wir schon. Ich glaube, dass Gaming ist ein sträflich aus meiner Sicht vernachlässigtes Feld. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich glaube, da steckt deutlich mehr Potenzial drin für klassische Industrien, auch und gerade für Banken, als wir es alle glauben. Und aber zu deiner Frage, ich fände es ganz interessant, sich einfach zum Beispiel mal mit Vertretern von einem Roblox oder einer Fortnite entweder in einem Podcast oder auch in einem Panel auszutauschen. Einfach auch mal deren Sicht sozusagen zu verstehen und vielleicht auch noch tatsächlich mal Vertreterinnen aus der Industrie, ne? Banken, können aber auch andere Industrien sein, die mal zusammenzubringen. Das kann in einem Podcast sein oder in einem Panel, um einfach vielleicht diese Perspektiven, die wir hoffentlich heute auch ein Stück weit nochmal mit aufgemacht haben, einfach auch nochmal zu diskutieren, dann mit den Expertinnen im Raum. Das finde ich persönlich sehr spannend.
Genau, um da auch noch von mir den Input zu geben. Ich finde den Plattformgedanken immer sehr, sehr spannend zu sagen, wie weit sind eigentlich relevante Plattformanbieter, wie Ilka ja schon bereits gesagt hat. Und in meiner Spatial.io-Karriere, mit dem ich da immer wieder, oder wo ich Projekte mit begleitet habe, ist mir immer Jack von Spatial immer ein Begriff gewesen, der selber, glaube ich, auch einen Podcast macht oder ein YouTube-Format, wo sie als von Spatial.io Creator einladen, die bestimmte Experience und Räume gemacht haben. Und das wäre so ein Name, der mir immer mal wieder über den Weg gelaufen ist, den ich gerne mal in einem Podcast hören würde.
Kommt auf die Liste. Mal gucken, ob der dann bald hier zu hören ist. Ilka, Felix, vielen Dank, dass ihr uns in die Welt der Games mitgenommen habt und das mit dem Bereich Financial Services verbunden habt. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, haben wieder einiges gelernt und bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so alles kommt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch vielen Dank von mir. Vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit hatten, mal unsere Sichtweise der Dinge darzustellen. Danke.
Ja, und noch ganz kurz an unsere Hörerinnen. Wenn ihr wieder eine Folge von uns im Posteingang haben wollt, hätte ich was gesagt, dann abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Die nächste Folge erscheint dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Danke nochmal Ilka und Felix und bis dann. Ciao.
Tschüss.